In dieser Konferenz beschäftigen wir uns mit Gottes Bund, mit Gott im Bund, der ewige Gnadenbund, erklärt und ausgelegt. Und wir haben so in den ersten drei Vorträgen einen roten Faden, der durchträgt von der Ewigkeit in der Vergangenheit durch das Alte Testament, durch das Neue Testament und morgen mit der Predigt dann bis in die Ewigkeit hinein. Ich möchte ein Stück im Grunde in diesem Faden nebendran vieles nochmal aufgreifen, ohne es zu wiederholen, sondern eigentlich unter einem anderen Aspekt, unter dem Aspekt des Bundesgesetzes, das Bundesgesetz in Gottes Gnadenbund. Und ich will das versuchen, auch heute Abend möglichst einfach, möglichst einprägsam zu erklären. Und damit wir es uns vielleicht ein bisschen merken können, möchte ich drei Bilder gebrauchen, die immer wieder mal auftauchen. Nee, es sind vier Bilder. Vier Bilder. Der Fels, das Kreuz, die Rute und der duftende Blumenstrauß. Der Fels, das Kreuz, die Rute und der duftende Blumenstrauß. Soll unserem Gedächtnis vielleicht bildlich helfen, manche Dinge dann etwas zu verankern, die heute gesagt werden. Aber zur Struktur und zum Leitvers für diesen Vortrag heute Abend möchte ich mit uns aufschlagen, Gottes Wort, im Römerbrief, im 7. Kapitel, Vers 12. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit mir tun. Römerbrief, Kapitel 7, Vers 12. Wir werden heute sehr viele Bibelstellen hören, werden nicht alle miteinander aufschlagen. Wer mitschreibt, kann sich das ja notieren. Aber das soll so unser Leitvers sein für diesen Abend. Römer 7, Kapitel 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Was heißt das? Als erstes, Gottes Bundesgesetz ist heilig. Wenn es eine Eigenschaft gibt, die Gott auf ganz einzigartige Weise charakterisiert, dann ist es diese. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Das ist Gottes transzendente Eigenschaft, die alle anderen Wesensmerkmale durchzieht und mit seinem Glanz erfüllt. Es ist sozusagen die Eigenschaft der Eigenschaften Gottes. Gott ist heilig. Die Heilige Schrift nennt ihn oft auch nur einfach der Heilige. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und der Habene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Offenbarung 15, 4. Wer sollte ihn nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig. Und so wird er in Jesaja 6 von den Seraphim im Himmel angebetet. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Gott ist heilig. Und Gottes Gesetz ist wie Gott selbst heilig. Wie wir es hier lesen in Römer 7, Vers 12. So ist das Gesetz heilig. Und das Gebot heilig und gerecht und gut. Oder im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Gottes Gesetz entspricht seinem Wesen. Es entspricht seinem Charakter, seinen Eigenschaften, die Gott in seiner Person hat. Gottes Gesetz entspricht Gott selbst. Gottes Gesetz ist gottgemäß. Es ist heilig. Gottes Bundesgesetz ist heilig. Aber es ist auch in anderer Hinsicht gottgemäß. Gottes Gesetz ist Gottes ewig gültiger Maßstab der sich nicht verändert. Gott selbst ist ewig, er ist immer derselbe, er ist unveränderlich, er ist unwandelbar. Im Psalm 102, Vers 26 folgende, zitiert im ersten Kapitel des Hebräerbriefs, dort lesen wir, du hast einst die Erde gegründet und der Himmel ist deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid. Wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Jesaja 41, Vers 4. Ich, der Herr, bin der Erste und bin der Letzte. Ich bin derselbe. Malachi 3, Vers 6. Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Jakobus 1, Vers 7. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Gott selbst verändert sich nicht. Er bleibt immer derselbe. Er war derselbe vor aller Zeit und er ist und bleibt derselbe jetzt und in alle Ewigkeit. Gott ist unwandelbar. Gilt es nun auch für sein Gesetz? Ist Gottes Gesetz auch an der Stelle gottgemäß, wie Gott unwandelbar? Wenn der heilige Gott unwandelbar ist, dann dürfen wir auch zu Recht annehmen, dass auch das heilige Gesetz Gottes unwandelbar ist. Und Jesus bekräftigt genau das mit sehr klaren Worten. In Matthäus Kapitel 5, vielleicht eine Stelle, die man mit aufschlagen kann. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 und Vers 18. Dort sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, wie wir das gehört haben heute in den ersten beiden Vorträgen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Bis Himmel und Erde vergehen, soll nichts vergehen von Gottes Gesetz. Es ist wie Gott unwandelbar. Es bleibt so, wie es ist. Gottes Wesen, seine Eigenschaften, seine Absichten, sein Ratschluss, sein Wille, den er in seinem heiligen Gesetz zum Ausdruck bringt, verändert sich nicht. Gottes heiliges, gottgemäßes Gesetz ist wie er selbst unwandelbar. Stets dasselbe durch alle Zeiten hindurch. Gottes Bundesgesetz ist gottgemäß, heilig und unwandelbar. Es ist wie ein Fels, hier dieses Bild, wie ein Fels in der Brandung der Zeit, beständig und unverändert steht es da. Die Wellen der Zeit schlagen dagegen, aber dieser Fels rührt und verändert sich nicht. Er bleibt konstant, unverändert, unwandelbar. Stets derselbe. Gottes Bundesgesetz ist heilig und unwandelbar wie ein Fels. Aber jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist eigentlich dieses heilige, unwandelbare Gesetz Gottes? Was beinhaltet dieses Gesetz? Und wie ist dieses Gesetz den Menschen mitgeteilt oder offenbart worden? Wir wissen, im Garten Eden hat Gott Adam ein klares Gebot gegeben. Er durfte nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. 1. Mose 2, Vers 17. Aber gab es darüber noch mehr? Darüber hinaus noch mehr Erkenntnis von Gottes Willen? Wie umfassend war Adams Kenntnis von Gottes Willen? Nun, Gott hatte seinen Menschen wie geschaffen? In seinem Bild. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. 1. Mose 1, 27. Und das bedeutet, dass der Mensch von Anfang an mit Gott in einer solch engen Verbindung stand, dass er auch in der Lage war, Gottes Willen zu erkennen. Und in dieser Zeit, ganz am Anfang, war der Mensch auch noch sündlos oder aufrichtig. Salomo nennt das mal so in Prediger 7,29. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Und er konnte von Natur aus verstehen, was Gottes Wille war. Sie hatten, Adam und Eva, von Natur aus die Fähigkeit, Gottes Willen zu erkennen, da sie in seinem Bild geschaffen waren und da sie sündlos waren. Und in unserem Glaubensbekenntnis gehen wir auch nicht zu weit, wenn wir dort bekennen, dass Gott Adam diese Fähigkeit auf sein Herz geschrieben hat. Dass Adam in seinem Gewissen Gottes Willen, Gottes Gesetz erkannte. Denn diese Fähigkeit haben unsere ersten Eltern weitervererbt. An alle Nachkommen, an alle Menschen. Das ist das Gewissen. Davon lesen wir im Römerbrief, im zweiten Kapitel. Römerbrief Kapitel 2. In Vers 12. Dort geht es um Menschen, die Gottes Gesetz in seiner speziellen Offenbarung nicht in Schrift vorliegen hatten, weil sie irgendwo leben oder in Völkern leben, wo sie das nicht kannten. Und dort sagt Paulus in Römer 2, Vers 12, denn so viele ohne Gesetz, ohne dass sie es kannten, ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Denn so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Und dann im Vers, ich lese weiter ab Vers 14. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also Paulus sagt hier, der natürliche Mensch, der Gottes Gesetz jetzt nicht beschreiben kann, weil er es nicht kennt, nicht aus Gottes Wort kennt, er kennt es doch als Gottes Gesetz in seinem Gewissen. Und so haben alle Menschen ein Gewissen, das sie anklagt, wenn sie sündigen. Und das wird natürlich fleißig mit Füßen getreten, bis das Gewissen auch nicht mehr reagiert. Und Paulus sagt hier, dass dieses Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Es ist sehr getrübt durch den Sündenfall, aber grundsätzlich bei allen Menschen vorhanden. Aber um was für Gebote handelt es sich dabei? Welches Gesetz steht den Menschen von Natur aus auf ihr Herz geschrieben? Welches Gesetz bestimmt von Natur aus das Gewissen der Menschen? Welche Gebote beinhaltet dieses Gesetz? Dieses Gesetz, das anfangs eben Adam und Eva mitgegeben wurde und sie in ihrem Gewissen kannten, das von der Schöpfungsordnung immer schon da ist. Was beinhaltet das? Nun, letztendlich dieselben Gebote, die später unter Mose am Berg Sinai schriftlich geoffenbart wurden. Die Gebote, die wir in den 10 Geboten vor uns finden, sind seit jeher Gottes vollkommener Maßstab für seine Gerechtigkeit. Sie kommen aus der Schöpfungsordnung hervor und sind für alle Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort bindend. Das erkennen wir vor allem daran, dass diese Gebote auch schon vor ihrer speziellen Offenbarung am Sinai gültig sind. Diesen Schritt möchte ich mit uns gehen, weil sonst sagt ihr vielleicht, ich behaupte nur etwas. Aber das finden wir in Gottes Wort. Ich möchte es an einem Beispiel exemplarisch zeigen, an einem der Gebote, dass dieses Gebot schon vor der Offenbarung der 10 Gebote bekannt war und auch befolgt wurde. Ich möchte das tun anhand des 4. Gebots, dem Gebot der Sabbatheiligung. Ein Gebot, das schon vor dem Sinai bekannt war. Gott hatte selbst den 7. Tag der Woche geheiligt. Nachdem er nämlich die Welt innerhalb von 6 Tagen erschaffen hatte, ruhte Gott am 7. Tag. 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Er heiligte diesen Tag. Der Sabbat ist somit seit der Schöpfung ein heiliger Tag, ein von Gott geheiligter Tag, den Gott selbst gehalten hat. Er hat nicht mehr gearbeitet, keine neuen Dinge erschaffen. Es ist ein Ruhetag. Und es war von Anfang an nicht gestattet, an diesem Tag zu arbeiten. Und die Menschen sollten ihn immer als Ruhetag und Tag des Gottesdienstes feiern. Und das galt auch schon vor der Offenbarung der 10 Gebote. Schlag mit mir ruhig auf, ohne ich jetzt alles mitzulesen vielleicht, aber wenn ihr, wer weiß, wo die 10 Gebote stehen in der Bibel? 2. Mose 20. Gut. Aber schon einige Kapitel vorher, 2. Mose 16. 2. Mose 16, noch ein ganzes Stück vor der Offenbarung der 10 Gebote. Dort lesen wir in 2. Mose 16, Vers 23. Er sagte nun zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt, und was ihr kochen wollt, kocht, aber alles, aber was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Und in Vers 26, 6 Tage sollt ihr es sammeln. Aber am 7. Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Ist auch unser Büchertisch geschlossen. Vers 29, seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am 6. Tag Brot für 2 Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim, niemand verlasse am 7. Tag seinen Lagerplatz, so ruhte denn das ganze Volk am 7. Tag. Noch bevor das Gebot ausdrücklich in den 10 Geboten offenbart wurde, wurde dieser Sabbattag eingehalten. Und in den 10 Geboten heißt es dann auch beim 4. Gebot in Vers 8, Kapitel 20, Vers 8, denke an den Sabbattag. Erinnere dich dran. Gedenke. Vergiss ihn nicht. Aber es heißt nicht, es ist was Neues. Ihr kennt ihn schon. Woher wussten die Israeliten schon in 2. Mose 20, Vers 6, 2. Mose 16, dass der Sabbattag ein Ruhetag ist? Sie wussten es, weil es immer schon so war und weil dieses Gebot seit der Schöpfung immer schon gegolten hat. Und sie kannten dieses Gebot, weil es ihnen wie Adam in ihrem Gewissen präsent war. Das Gleiche könnte man jetzt für im Grunde die allermeisten anderen der 10 Gebote auch zeigen. Auch bevor die 10 Gebote auf dem Berg Sinai geoffenbart wurden, sollten die Kinder ihre Eltern ehren, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren. All diese Dinge finden wir in den Kapiteln vor 2. Mose 20 und in 1. Mose schon aufgeschrieben. Es ist dort selbstverständlicher Maßstab. Es ist nichts Neues, was in 2. Mose 20 geoffenbart wird. Dieses Gesetz, das Adam von Anfang an bekannt war, war vor und nach der speziellen Offenbarung der 10 Gebote am Sinai genau dasselbe. Die Menschen kennen dieses Gesetz, weil es in ihrem Gewissen vorhanden ist. Es ändert sich nicht, denn es ist Gottes vollkommener Maßstab für die Gerechtigkeit, der immer und zu allen Zeiten gleich bleibt. Dieses Gesetz ist Gottes heiliger und unveränderlicher Fels in der Brandung der Zeit. Und dieses sogenannte Moralgesetz oder die 10 Gebote wurde dann von Gott auf eine besondere Weise in den 10 Geboten auf dem Berg Sinai dann auch schriftlich offenbart. Nachdem Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, führte er es in die Wüste an den Berg Sinai. Und dort empfängt Mose von Gott die 10 Gebote auf 2 steinernen Tafeln. 2. Mose 24, Vers 12, da sagt Gott zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. 31, Vers 18, da gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Kapitel 32, Vers 15 und 16, Und Mose stieg herab vom Berg mit den beiden Tafeln. Auf beiden Seiten, vorn und hinten, waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift auf den Tafeln eingegraben. Und ihr wisst, dass Mose dann in seinem Zorn über den Götzendienst Israels mit dem goldenen Kalb diese zwei Tafeln, die er von Gott bekommen hat, zerschmettert, nochmals selbst zwei Tafeln herstellen muss, die Gott dann erneut beschreibt mit den 10 Geboten. Aber Gott hat sich auf dem Berg Sinai auf ganz besondere Weise offenbart. Und es gibt keinen Text in der ganzen Heiligen Schrift, außer den 10 Geboten, die Gott jemals selbst niedergeschrieben hat. Dieser Text wurde von Gott selbst geschrieben. Und kein Bibeltext außer diesem Text wurde auf Steintafeln geschrieben. Die 10 Gebote wurden mit Gottes Fingern auf zwei steinerne Tafeln eingraviert. Und sie waren somit besonders beständig und schriftlich fixiert. Eingraviert auf Stein. Ich war letzte Woche in Haithabu. Kennt jemand Haithabu? Ja, du warst dabei. Eine der wichtigsten Handelsstädte Nordeuropas vor 1000 Jahren. Man hat sie vor 30 Jahren wieder ausgegraben. Dort gab es immerhin ein Königsgrab. Da wurde ein König begraben mit einem Kriegsschiff, mit Pferden und was man halt so als Wikingerkönig begräbt. Und dort standen 1000 Jahre in der Gegend so 2,50 Meter, 3 Meter hohe Runensteine, die man da jetzt auch im Museum ansehen kann. Die standen da 1000 Jahre in Wind und Wetter. Man kann die lesen wie heute. Ich weiß zwar nicht, mit wie viel Meißel die da zerstört haben auf diesen Steinen, aber man konnte diese, also wenn man Runenschrift lesen kann, konnte man schön sehen, dass Sven Gabelbart da seinen Freund, der da gestorben war, einen Gedenkstein aufgestellt hat. Beständig. Eingraviert. Von dem König, der da begraben lag, weiß keiner mehr, wer das war. Da wissen die noch nicht mehr, wie der hieß. Diese Stadt, die einst bedeutend war, heute kennt sie keiner mehr. Hat auch keine Bedeutung mehr. Aber dieser Stein mit eingravierter Runenschrift stand 1000 Jahre in Wind und Wetter und sieht aus wie damals. Gott hat sein Gesetz so beständig festgehalten. Auf Steintafeln eingraviert mit seinem Finger. Und dann nicht in Wind und Wetter gestellt, sondern in die Bundeslade. Die 10 Gebote sind mit besonderer Ehre und Würde ausgestattet. Es zeigt sich eben gerade an diesem besonderen Ort, wo dieses Bundesgesetz verwahrt wurde. In der Bundeslade. Die Bundeslade im Alten Bund, sie war in dem Allerheiligsten der Stiftshütte und später im Tempel. Und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester in dieses Allerheiligste eintreten, wo diese Bundeslade stand. Dort lagen die von Gottes Hand beschriebenen Tafeln mit den 10 Geboten Gottes heiligem, unveränderlichen Bundesgesetz. Die anderen Gebote, die Gott Mose offenbarte und die Mose in ein Buch schrieb, Mose schrieb sie auf, nicht Gott. Die sollten neben die Bundeslade gelegt werden. Das war immer noch ein sehr herausragender und würdiger Platz, aber doch deutlich geringer als der der 10 Gebote, die Gott selbst geschrieben hat und in der Bundeslade verwahrt waren. Wir lesen davon in 5. Mose 31, Vers 24 bis 26. Es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, da befahl Mose den Leviten, die Lade des Bundes des Herrn trugen, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Aber die 10 Gebote, das Moralgesetz, sind eine knappe Zusammenfassung des Willens Gottes, die Gott mit dieser besonderen Würde ausgestattet hat, mit dieser besonderen Heiligkeit ausgestattet hat, dass er es selbst schreibt und dem Mose übergibt. Und achtet darauf, es sind 10 Gebote, es sind nicht 9, es sind nicht 11, es sind 10. Und Gott hat diese Zahl ausdrücklich genannt, 2. Mose 34, 28 und 5. Mose 4, 13 und 10, 4. Es sind 10 Gebote. Die Zählung ist ein bisschen unterschiedlich, die einen zählen sie so und anders, aber der Text selbst, Gott sagt, es sind 10 Gebote. Und die Zahl 10 drückt Vollkommenheit aus. Und diese 10 Gebote, Gottes Bundesgesetz, sind der heilige, unwandelbare Maßstab für Gottes vollkommene Gerechtigkeit zu allen Zeiten. Und dieses heilige und unwandelbare Bundesgesetz Gottes ist wie ein Fels in der Brandung, ewig, unwandelbar, unveränderlich und heilig. Gott hat sein Gesetz offenbart. Er hat es mitgeteilt. Aber Gott offenbart auch etwas durch sein Gesetz. Gottes Gesetz ist heilig. Aber wir Menschen sind es von Natur aus nicht. Was hat das für Folgen? Römer 3, Vers 20. Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz offenbart Sünde. Oder Römer 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Gottes heiliges, unwandelbares Gesetz deckt Sünde auf. Es offenbart Sünde. Und dieses Gesetz definiert, was Sünde ist. Es legt fest, was Gott gefällt und was nicht. Im kleinen Katechismus fragen wir, was ist Sünde? Sünde ist die Antwort. Sünde ist jeglicher Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes und jegliche Übertretung desselben. Da finden wir das in Gottes Wort, in 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wenn wir also ehrlich in den Spiegel des Gesetzes Gottes blicken, dann stellt jeder von uns fest und sehr rasch fest, ich bin ein Sünder. Ich kann das heilige und wandelbare Gesetz Gottes nicht befolgen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir die Brandung, die auf diesem heiligen, unwandelbaren Felsen schlägt und daran zerbricht. Römer 3, Vers 9 bis 12. Wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind sie abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn, Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gottes heiliges, unwandelbares, offenbares Gesetz offenbart Sünde. Das ist sehr schmerzlich. Und das tut weh. Aber es ist gerecht. Das ist der zweite Punkt. Gottes Bundesgesetz ist gerecht. Römer 7, 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Nochmal Psalm 19, Vers 10. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht. Allesamt. Psalm 119, Vers 172. Alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Gottes heiliges Gesetz offenbart Sünde und es verurteilt Sünde, denn es ist gerecht. Welches Urteil hat der Gesetzesübertreter zu erwarten? Welches Strafmaß misst Gott dem bei, der sein heiliges Gebot missachtet? Wir erinnern uns noch einmal, dass Gott Adam im Paradies schon mitgeteilt hat, was sein gerechtes Strafmaß ist, wenn er das Gebot übertritt. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Diese Strafe trifft alle Sünder. Römer 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Todesstrafe ist Gottes gerechter Maßstab, ist Gottes gerechtes Strafmaß für jeden Sünder. Dieses Urteil steht unumstößlich fest. Wer sündigt, hat dieses Urteil zu erwarten. Den Tod. Gottes Bundesgesetz verurteilt den Übertreter dieses Gesetzes zum Tod. Das ist eine harte Tatsache. Die ist uns in unserer Zeit, in unserer Kultur mittlerweile fremd. Aber so präsentiert sich Gottes heiliges Bundesgesetz, dass es Sünder verurteilt. Und wer dieses Gesetz übertritt, hat Gottes Urteil zu erwarten, nämlich den Tod. Das ist das Strafmaß, die Todesstrafe. Und an dieser Stelle tritt Gott mit seinem Evangelium auf den Plan. Jesus Christus steht als einziger Mensch nicht unter diesem Urteil des Gesetzes, denn er ist sündlos. Er hat es nicht übertreten. Hebräer 4, Vers 15. Wir haben einen Hohepriester, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und so konnte Jesus seinen Gegnern sogar die Frage entgegenschleudern, wer von euch überführt mich einer Sünde? Johannes 8, 46. Aber er, Jesus, er ist heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern. Hebräer 7, 26. Er hat Gottes Gesetz vollkommen gehalten und erfüllt und an ihm ist kein Makel zu finden. Er steht nicht unter diesem Fluch Gottes. Nicht unter diesem Fluch des Gesetzes, nicht unter diesem Todesurteil von Gottes gerechten Maßstab. Und er tut dieses Unbegreifliche. So wie er es im Erlösungsbund vor Grundlegung der Welt mit dem Vater vereinbart hat, tritt er an die Stelle der Sünder, an unsere Stelle, an meine Stelle. Stellvertretend für die Erwählten Gottes nimmt er Gottes gerechte Strafe auf sich. Stellvertretend trifft ihn das Todesurteil. Stellvertretend stirbt er, der Heilige, am Kreuz. Er, der Heilige, der nicht am heiligen Felsen des Bundesgesetzes zerbricht. Er nimmt das gerechte Todesurteil dieses Gesetzes auf sich, das uns Übertreter hätte treffen müssen. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, 21. Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Die Forderung des gerechten Gesetzes Gottes ist in Christus erfüllt. Er hat das Gesetz gehalten, ohne es nur ein einziges Mal zu übertreten. Und er hat dann freiwillig die gerechte Forderung des Gesetzes gegenüber uns Sündern auf sich genommen. Er hat die Strafe auf sich genommen, die uns hätte treffen müssen, nämlich den Tod am Kreuz. Gottes gerechtes Gericht verurteilt mich, Sünder, zum Tod. Und Christus, der Gerechte, ist stellvertretend für mich gestorben, um für mich diesen Fluch des Gesetzes zu tragen und mich davon loszukaufen. Aber wie wird nun diese Erlösung vom Fluch des Gesetzes meine Erlösung? Galater 3, Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das heilige Gesetz überführt mich von Sünde. Das gerechte Gesetz verurteilt mich dafür zum Tod. Und so treibt mich das Gesetz zu Christus, dem Einzigen, der mich von diesem Fluch befreien kann, denn er ist stellvertretend für Sünder gestorben. Wenn wir so das Gesetz richtig begreifen, dann überführt es uns von Sünde und demütigt uns vor Gott. Aber es treibt uns auch zu Christus hin, um ihn im Glauben zu ergreifen und uns bei ihm zu bergen. Es ist, um dieses dritte Bild zu gebrauchen, die Zuchtrute des Vaters, die uns zu Christus treibt. Ist er für dich zum Fluch geworden? Ist Christus für dich persönlich zum Fluch geworden, um dich vom Fluch des Gesetzes loszukaufen? Ist er für dich zur Sünde geworden, damit du Gottes Gerechtigkeit wirst in ihm? Glaubst du das? Dann gilt dir Gottes Verheißung. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber. Ewiges Leben. In Jesus Christus, unserem Herrn. Gottes gerechtes Gesetz treibt uns als bußfertige Sünder zu Christus. Noch einmal 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Ich hatte ihn vorhin ausgelassen. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Gesetz steht dem Evangelium von der Erlösung in Christus nicht entgegen. Richtig verstanden, treibt uns das gerechte Gesetz Gottes als bußfertige Sünder zu Christus. Er ist den Tod gestorben, den ich hätte sterben müssen. Er ist stellvertretend für mich Sünder gestorben, sodass nun das Gesetz keine Forderung mehr an mich richten kann, weil er sie bezahlt hat. Und so lehrt es uns Gottes Wort. Als Christen sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind dem Gesetz gestorben. Bedeutet das, dass wir nun das Gesetz wie im Alten Testament, wie wir es dort finden, in den 10 Geboten getrost beiseite legen können? Hat es damit für uns keine Bedeutung mehr, für uns als Gläubige des neuen Bundes? In Römer 7, Vers 6, ich lese es mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Gilt es für uns da nicht mehr? Darum geht es hier nicht. Jesus Christus hat die Todesstrafe, die das Gesetz von uns fordert, erfüllt. Und so hat nun dieses Gesetz keine Forderung mehr an uns. Der Preis ist bezahlt. Die Strafe ist abgetan. Wenn wir als bußfertige Sünder zu Christus kommen und ihn im Glauben ergreifen, dann sind wir mit ihm gestorben. Aber nicht nur das, wir sind auch mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Römer 6, Vers 4. Die Heilige Schrift nennt das Wiedergeburt. Kolosser Kapitel 2, Vers 12 und 13. In ihm sind wir auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in den Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Oder Epheser Kapitel 2 finden wir das auch. Und dieses neue Leben in Christus, das kennzeichnet den neuen Bund von Jeremia 31, wie wir es heute früh Nachmittag gehört haben. Und dieser neue Bund ist der neutestamentliche Bund, der der Gemeinde Jesu gilt. Hebräer 10, Vers 14 bis 18. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber die Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Zitate aus Jeremia 31 im Hebräer 10 würden das auch in Kapitel 8 finden. Und nun schreibt Gott im neuen Bund noch einmal sein Gesetz. Aber nun steht es nicht mehr auf diesen steinernen Tafeln, die uns gnadenlos als Sünder verurteilen, die uns dieses Gericht Gottes vor Augen halten. Nun schreibt Gott sein Gesetz aufs Herz. Hesekiel 11, Vers 19, Hesekiel 36, Vers 26, diese Verheißungen für den neuen Bund. Und in 2. Korinther 3, Vers 3 sagt Paulus, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Und damit verändert sich auch unser Verhältnis zum heiligen, unwandelbaren und gerechten Gesetz Gottes. Gott verwahrt jetzt sein Gesetz nicht mehr auf Steintafeln in der Bundeslade, im Tempel, im Allerheiligsten, sondern in den Herzen von uns Gläubigen. Und der Inhalt dieses Gesetzes ändert sich dabei nicht. Es sind immer noch dieselben Gebote. Das Gesetz, das für den Gläubigen ist, bindend ist, ist inhaltlich dasselbe wie das Gesetz Moses in den 10 Geboten. Es sind immer noch dieselben 10 Gebote. Das ewige Gesetz Gottes wird nicht im Laufe der Zeit aufgehoben oder verändert. Die wahre Absicht des Gesetzes Gottes besteht in seiner vollkommenen Erfüllung im Werk Christi und als Folge davon im Werk des Gehorsams, im Leben der wiedergeborenen Sünder. Gott hat in der Schöpfung sein Bundesgesetz im Gewissen offenbart, verschüttet durch die Sünde, das ist nur noch schwach vorhanden, Alten Bund auf steinerne Tafeln geschrieben und im neuen Bund schreibt es nun mit seinem Geist auf das Herz der Gläubigen. Das bringt uns zu dem dritten Punkt. Gottes Bundesgesetz ist gut. So ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht. Dort, wo wir durch Gottes Geist zu neuem Leben wiedergeboren sind, hat Gott das steinerne Herz durch ein fleischernes ersetzt. Hesekiel 11, Hesekiel 36, 2. Korinther 3 wird das immer wieder so beschrieben. Und dann gilt uns die Verheißung. Ich lese aus Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist die Verheißung für den neuen Bund. Gesetz und Gnade müssen voneinander unterschieden werden. Aber sie dürfen nicht voneinander geschieden werden. Und wir sind nicht durch unseren Gehorsam gegenüber dem Gesetz errettet. Aber wir sind zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz gerettet. Die Freiheit des Christen ist keine Freiheit vom Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern vom Ungehorsam dagegen. Die Erlösung durch Christus hat uns gerade von der Gesetzlosigkeit freigemacht. Titus 2, Vers 14. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Vor unserer Bekehrung wirkten die 10 Gebote finster und bedrohlicher auf uns. Sie verurteilen uns. Sie legen unsere Sünde offen. Aber wenn wir zu Christus gehören, werden dieselben Gebote zu einem Lichtstrahl für uns, zu einer großen Richtschnur und einer Lebenshilfe. Und so halten wir als Christen, als Gläubige des neuen Bundes, das Gesetz, die 10 Gebote. Wir tun das nicht, um dadurch vor Gott gerecht zu werden. Wir halten nicht das Gesetz, um errettet zu werden. Aber wir befolgen das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, die er uns durch seinen Geist aufs Herz geschrieben hat, um so konkret zu zeigen, dass wir eine neue Schöpfung sind und ihn lieben und ehren. Gottes Bundesgesetz ist für uns zu einem duftenden Blumenstrauß geworden, den wir in Liebe unserem Herrn Jesus leben und ihn dadurch ehren. Jesus sagt das mal in Johannes 14, Vers 6. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wenn ihr die Gebote meines Vaters, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Von welchen Geboten spricht Jesus? Handelt es sich dabei wirklich um die 10 Gebote des Bundesgesetzes? Paulus lässt daran keinen Zweifel aufkommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr doch vielleicht gerade diese Stelle mit aufschlagen, in Römer 13, ab Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, Römer 13, ab Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Er nennt hier nur einige der 10 Gebote, aber er sagt, naja, wir würden heute sagen und so weiter oder etc. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ich hätte auch alle 10 aufzählen können. Und wenn wir diesen Gedanken zu Ende denken, dann müssen wir Arthur Pink uneingeschränkt recht geben. Er sagt, so umfassend ist das Moralgesetz, die 10 Gebote, dass seine Autorität sich auf alle moralischen Handlungen unseres Lebens erstreckt. Der Rest der Heiligen Schrift ist eigentlich nur eine Auslegung der 10 Gebote, die uns durch Argumente zum Gehorsam anregt, uns durch Verheißungen lockt, durch Drohungen an Übertretungen hindert oder uns durch Beispiele in den geschichtlichen Abschnitten zu dem einen anspornt oder an dem anderen hindert. Recht verstanden sind die Vorschriften des Neuen Testaments nur Erläuterungen, Ergänzungen und Anwendungen zu den 10 Geboten. Im Licht des neuen Bundes erschließt sich, was Johannes markant auf den Punkt bringt. In 1. Johannes 5, Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Im neuen Bund hat das Gesetz seinen Schrecken verloren. Überführt von Sünde und durch Christus mit dem heiligen Gott versöhnt, tragen wir dieses Gesetz nun im Herzen. Und aus Liebe zu unserem Herrn befolgen wir es und überreichen ihm so diesen schönen, duftenden Blumenstrauß. Es ist nicht mehr die Zuchtrute. Römer 3, Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. 1. Korinther 7, Vers 19. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Und als Gläubige des neuen Bundes können wir so dann auch von ganzem Herzen auch den ganzen 119. Psalm singen und beten. Ich nehme nur ein paar Verse heraus. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Die Gemeinen hasse ich, aber ich liebe dein Gesetz. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Lüge hasse ich und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Denken an den Fels, an das Kreuz, an die Zuchtrute, an den duftenden Blumenstrauß. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, der Tod Christi, die Genugtuung für das Gesetz, Rechtfertigung, der Richterspruch des Gesetzes und Heiligung, die Erfüllung des Gesetzes durch den Gläubigen. Ein paar Dinge für uns, vielleicht zum Nachdenken. Gottes Bundesgesetz verherrlicht Gott. Es verherrlicht Gott in seinen drei Personen. In seiner Heiligkeit weist es uns im Besonderen auf den Vater. In seiner Gerechtigkeit treibt uns das Bundesgesetz zu Christus. Und als gutes Gesetz schreibt es uns der Heilige Geist aufs Herz und befähigt uns dazu, dieses Gesetz zu befolgen. Gottes Bundesgesetz verherrlicht auch Christus in besonderem Maß. Jesus Christus, der Prophet, offenbart Gottes heiligen Willen. Jesus Christus, der Priester, erlöst uns von unserer Schuld und macht uns vor Gott gerecht. Jesus Christus, der König, regiert uns durch sein gutes Bundesgesetz. Gott hat uns sein Bundesgesetz gegeben, auch als Christen, als Kinder Gottes im neuen Bund, damit wir ihn dadurch verherrlichen. Und Calvin sieht darin die wichtigste Bedeutung des Gesetzes. Die dritte Anwendung des Gesetzes, sagt er, ist nun die wichtigste und bezieht sich näher auf seinen eigenen Zweck. Sie geschieht an den Gläubigen, deren Herz Gottes Geist bereits zur Wirkung und Herrschaft gelangt ist. Ihnen ist zwar mit Gottes Finger das Gesetz ins Herz geschrieben, ja eingemeißelt. Das bedeutet, sie sind durch die Leitung des Geistes innerlich so gesinnt und gewillt, dass sie Gott gern gehorchen möchten. Soweit Calvin. Als unsere Glaubensväter ihre Katechismen schrieben, um damit Gottes Volk zu unterweisen, um damit den Vätern und den Müttern eine Hilfe an die Hand zu geben, auch ihre Kinder zu unterweisen, haben sie einen guten Teil für das Bundesgesetz reserviert, die 10 Gebote. Ein Drittel der Fragen in unserem kleinen Katechismus behandeln das Gesetz. Das gleiche gilt auch für den Kinderkatechismus. Das ist ein bisschen zusammengefasst, ist nicht ganz ein Drittel. Aber wer den noch nicht hat, gibt es draußen am Büchertisch. Die Gebote. Luther reserviert in seinem kleinen Katechismus das erste Hauptstück für die 10 Gebote. Im Heidelberger Katechismus sind den 10 Geboten 23 Fragen gewidmet. Frage 91 heißt es: Was sind denn gute Werke? Antwort: Allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind. Für unsere Glaubensväter war es selbstverständlich, Gottes Gesetz, die 10 Gebote, als Gottes Maßstab zur Heiligung für ein Leben nach Gottes Wohlgefallen weiterzugeben und danach zu leben. Und Gottes Wort preist die glücklich, die Gottes heiliges, gerechtes und gutes Bundesgesetz lieben und ununterbrochen darüber nachsinnen. Das Buch der Psalmen beginnt genau so: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Wenn also David zeigt, wie das Leben des Gerechten in steter Betrachtung des Gesetzes besteht, so sollten wir das auch nicht auf irgendein früheres Zeitalter beschränken, sondern es gilt für alle Zeiten bis zum Ende der Welt und es gilt auch uns. Vielleicht ist gerade dieser Tag besonders geeignet. Heute vor 498 Jahren geschah Weltbewegendes, als Martin Luther die 95 Thesen angeschlagen hat. Deswegen haben wir heute den Reformationstag. Deshalb möchte ich diesen Vortrag auch mit einem Zitat Martin Luthers beschließen. Luther bekennt sich 22 Jahre nach diesem Thesenanschlag, 1539, nachdem die Reformation schon weit fortgeschritten ist, zu dem, was ich gleich lesen werde. Das heißt, er ist schon lange überzeugt von biblischer Wahrheit und nicht irgendwie noch katholisch oder so, sondern er ist der Reformator. Und er bekennt: Ich selber spreche, wie alt und gelehrt ich bin, täglich, täglich, wie ein Kind, die 10 Gebote von Wort zu Wort. Sollten wir das vielleicht auch tun? Lest Gottes Wort. Wahre Reformation war immer davon begleitet, dass Gottes heiliges, gerechtes und gutes Bundesgesetz wiederentdeckt und mit neuem Leben erfüllt wurde. Möge der Herr uns in unseren Tagen auch solche Reformation schenken. Amen.